Liebe Gemeinde, liebe Freunde und Gäste, in meiner letzten Predigt hier habe ich über das Thema der Weisheit gepredigt aus dem Jakobusbrief. Weisheit, Weisheit und Weisheit brauchen wir immer wieder, täglich, stündlich, egal wer wir sind und wo wir stehen und was wir tun. Und dort heißt es in Jakobus, dass wenn es jemand an Weisheit mangelt, und ich denke, uns allen geht es so, dass es uns an Weisheit in bestimmten Situationen mangelt, der bitte von Gott und der gibt großzügig und ohne Vorwürfe. Und ich möchte heute auch an dieses Thema der Weisheit anknüpfen, aufgreifen dieses Thema. Die Bibel stellt die Frage, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, wer ist weise? Wer ist weise? Und natürlich denken wir, dass wir, das sagen wir nicht so klar und deutlich und öffentlich, wir denken oft, dass wir weise sind. Vielleicht ihr nicht, ich denke es manchmal auch. Zu meiner Schande muss ich das sagen. Und wir wollen doch alle weise sein. Und das ist doch unsere Berufung. Gott will, dass wir weise sind. Und die Frage ist zwar sehr einfach. Wer ist weise? Und die Tatsache ist, dass diese Frage der Weisheit beschäftigt den Menschen, seitdem er geschaffen worden ist. Die Frage ist nicht ohne. Und die Bibel sagt, dass der Mensch wegen dieser Frage, um weise zu werden, ist in die tödliche Falle der Sünde gefallen, wovon wir nicht rauskommen, solange wir hier auch als Christen leben, sondern wir merken täglich im Umgang überall, in der Familie, in der Gemeinde, und im Beruf und sonst wo, wir merken, wie die Sünde uns auffrisst und uns zieht und unter ihrer Macht hält. Dieses Streben nach der Weisheit kennzeichnet, nach der falschen Weisheit, nach der menschlichen Weisheit, kennzeichnet die Geschichte der Menschheit bis heute. Und wir müssen klar, und wir wissen das eigentlich, dass nicht alles, was sich als Weisheit darstellt und als Weise von sich behauptet, dass das wirklich Weisheit und Weise ist. Es gibt eine echte Weisheit und es gibt auch eine gefälschte Weisheit. Alles, was fantastisch ist, was wertvoll ist, wird gefälscht. Insbesondere auch auf dem geistlichen Gebiet. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht unser Leben hier verbringen mit dem Gefälschten, der genau fast äußerlich aussieht wie das Echte. Das weiß man vom Schmuck zum Beispiel und von wertvollen Malereien. Und ich hoffe, dass heute diese Predigt und diese Behandlung von Gottes Wort uns verhilft, in unserem Leben vorsichtig zu sein und zu wissen, ob ich mich einlasse auf die eine oder auf die andere Weisheit im Leben. Ich lese aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 1, die Verse 1 bis 7. Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel. Um zu erkennen Weisheit und Zucht, um zu verstehen verständige Worte, um anzunehmen Zucht mit Einsicht, dazu Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit, um einfältigen Klugheit zu geben, dem jungen Mann Erkenntnis und Besonnenheit, der Weise höre und mehre die Kenntnis. Und der Verständige erwerbe weisen Rat, um zu verstehen Spruch und Bildrede, Worte von Weisen und ihre Rätsel. Die Furcht des Herrn, die Furcht Gottes, ist der Anfang der Erkenntnis, der Weisheit, und Zucht verachte nur die Narren. Liebe Gemeinde, das ist jetzt vom Alten Testament. Wir befinden uns in dem Buch der Sprüche. Das ist eine andere Literaturgattung. Und das werdet ihr, werden Sie das hier merken in meiner Predigt, im Vergleich zu den anderen. Ich möchte drei Punkte hier aus diesem Text, ich versuche es jedenfalls, zu entfalten. Es ist mir nicht leicht gefallen, das mit dem Text umzugehen. Zunächst möchte ich auf den Titel des Buches eingehen, dann die Absicht dieses Textes und des Buches und dann das Motto von dem Buch und von dieser Einführung zu diesem Buch, sein Titel. Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel. Das Buch der Sprüche gehört zu den Weisheitsbüchern der Bibel, Hiob, Sprüche und Prediger, damit wir Weisheit lernen in unserem Leben, alltäglichen, manchmal grauen und schwierigen Leben mit Tausenden von Entscheidungen. So, das ist das Buch, das Salomo, steht unter dem Namen Salomo. Und wir müssen verstehen, ich betone das, wir stehen in einem System, ganze Welt. Ich meine, wenn ich sage Welt, meine ich jetzt nicht die Schöpfung, die Natur, sondern ich meine, das ist ein System, antigöttliches, antichristliches System gegen Gott und seinen Christus, der uns erzwingen will, einfach konform zu leben und uns unterzuordnen und seine Werte anzunehmen. Die Welt, sagt die Bibel, hat durch ihre Weisheit, in ihrer Suche nach Weisheit, hat sie Gott nicht erkannt, hat sie die Weisheit verkannt und ist daneben gegangen. Die Bibel warnt uns sehr. Wir sind langsam zum Hören. Die warnt uns davor, uns als weise und wissend anzusehen. Jesaja, der Prophet Jesaja, sagt: Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und sich für verständig halten. Wir brauchen uns nicht zu täuschen, zu belügen, zu täuschen. Wir müssen wissen vor Gott und die letzten Zusammenhänge unserer Existenz und des Weltalls, da haben wir sehr, sehr wenig Ahnung. Und der Apostel Paulus geht darauf ein in seinem Brief an die Korinther und er sagt, niemand betrüge sich selbst. Diese Sünde in uns macht uns zum Meister, wie wir uns selbst betrügen können, wenn es um die Wahrheit geht, um die Wahrheit über mich selbst, über dich. Und Paulus sagt, niemand betrüge sich selbst, wenn jemand unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, so werde er töricht, damit er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott, denn es steht geschrieben, der die Weisen fängt in ihrer List. In der Weisheit der Welt wird der Mensch zum Mittelpunkt und seine Bedürfnisse und seine Gedanken und seine Vorhaben zum Mittelpunkt des Lebens werden und Gott spielt keine Rolle. Natürlich nimmt man den Namen Gottes und meint man ja, dass man, Gott kann mit mir eigentlich zufrieden sein, wenn man auf diesen Gedanken kommen sollte. Und es heißt hier die Sprüche von Salomo. Das ist das erste Wort, sowohl in der Übersetzung bei uns, als auch in der hebräischen Bibel. Und das ist das Normale bei den hebräischen Bibeln, wird das erste Wort oder das wichtigste Wort in dem ersten Satz des Buches, wird das übernommen als Titel des Buches. Und es heißt, das sind die Sprüche von Salomo, des Sohnes Davids, des Königs Israel. Und er ist Er ist berechtigt, über Weisheit zu sprechen, weil er selbst in einer mächtigen Weise die Weisheit Gottes in seinem Leben erfahren hat. Wir lesen von ihm wieder, als er König wurde, als sein Vater David, König David, starb und er wurde an seiner Stelle König, betet er Folgendes. In 1. Könige 3 finden wir diese Verse. So gib denn deinem Knecht ein gehorsames Herz. Was für ein Gebet. Dein Volk zu richten, dass man richtige Urteile fällt, dass man nicht das Recht verdreht, dass jeder zu seinem Recht kommt. Zu unterscheiden zwischen Gut und Böse, denn wer vermag dieses, dein gewaltiges Volk zu regieren? Und es heißt hier, das Wort war gut in den Augen des Herrn, dass Salomo um diese Sachen gebetet hatte. Und Gott sprach zu ihm, weil du um diese Sache gebetet hast und hast dir nicht viele Tage erbeten und hast dir auch nicht Reichtum, Wohlstand erbeten und nicht um das Leben deiner Feinde, sondern du hast um Verständnis und Weisheit gebeten, deswegen will ich nach deinen Worten tun. Gott erhört sein Gebet, wie wir in Jakobusbrief gehört haben. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass es vor dir keinen wie dich gegeben hat und nach dir keiner wie du aufstehen wird. Gott gibt ihm Weisheit, große Weisheit, und es heißt weiter in diesem Buch, in dem 1. Könige, Gott gab Salomo Weisheit und sehr große Einsicht und Weite des Herzens. Weisheit ist auch gekoppelt mit einer Weite des Herzens. Gott gab Salomo Weisheit und sehr große Einsicht und Weite des Herzens wie der Sand am Ufer des Meeres. Und die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens und aller Weisheit Ägyptens, und er war weiser als alle Menschen. Es ist so, dass damals in der Antike die Völker wie Ägypten und andere haben auch ihre Weisheitsbücher gehabt, ihre Sprüche auch. Jetzt, es geht darum, dass Salomo wird hier eingeführt, aber wir wissen von später, wenn wir lesen, dass nicht alle Sprüche von ihm stammen, weil da sind andere. In Kapitel 30,1 heißt es, Worte Agurs, des Sohnes des Jake aus Massa, und 31 Worte des Königs von Massa, Lemuel. Also das heißt, die wurden diese, im Laufe der Zeit wurden alle diese Sprüche gesammelt und in diesem Buch, wie wir es heute haben, zusammengefasst. Göttliche und bewährte Weisheit, die in dem grauen Alltag, manchmal sind wir sehr genervt, brauche darüber nichts zu sagen, ich denke, wir alle erfahren das, wir brauchen Weisheit von Gott, von oben, die Übersicht hat und die hinter den Hintergrund sieht, und Weisheit, die funktioniert und uns verhilft, gute Entscheidungen zu fällen vor Gott und vor den Menschen. Wir brauchen dringend diese Weisheit. So, das war einfach der erste Vers, der Titel von dem Buch, Sprüche Salomos. Sprüche um Weisheit, um praktische Weisheit, Fähigkeit, unser Leben zu führen. Zur Ehre Gottes in erster Linie und dann zum Wohl unserer Familie, unserer lieben Menschen, unserer Gemeinde, unseren Mitmenschen. Und dann sehen wir die Absicht dieses Textes in den nächsten Versen. Die Absicht des Herrn, was will er uns sagen? Was will das Buch der Sprüche uns vermitteln? Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung im Alten Testament ist. Von meiner Beobachtung und meiner Erfahrung hinkt das Alte Testament irgendwie hinter dem Neuen Testament, man findet das Alte Testament irgendwie schwierig, nicht zugänglich, vielleicht nicht relevant und ansprechend. Aber das Buch der Sprüche will uns Weisheit, funktionierende Weisheit in unserem schwierigen Alter vermitteln. Es heißt im Vers 2, um zu erkennen Weisheit und Zucht, Disziplin, Selbstbeherrschung, um zu verstehen, verständige Worte, um zu verstehen, was die Zusammenhänge sind, die Ursachen und Auswirkungen und die Zusammenhänge. Ich lese diesen Vers in der Hoffnung für alle, hört sich ganz anders. Wenn du sie beachtest, diese Sprüche, wirst du lernen, dich im Leben zurechtzufinden. Aha. Sie helfen dir, dich selbst zu beherrschen. Das ist diese Zucht, was in der Elberfelder bezeichnet wird, und machen dich fähig, gute Ratschläge zu erkennen und anzunehmen, wie wir es so nötig haben. In Schwierigkeiten, wenn wir nicht wissen, wie entscheide ich mich in diesem Fall, dass wir vertrauenswürdige Personen haben, die uns wirklich so gute Ratschläge von Gott geben. Das sollte in der Gemeinde gang und gäbe sein, dass wir so offen und dass wir unser Leben gegenseitig kennen und wissen, wo die wunden Punkte sind. Oder dieser Vers 2 in der Übersetzung Neues Leben. Durch die Sprüche soll der Mensch Weisheit und Selbstbeherrschung lernen, um gute Ratschläge zu verstehen. Also, das Buch der Sprüche will uns wahre Weisheit vermitteln. Er will uns Selbstbeherrschung, dass wir nicht im Leerlauf gehen. Und dann plötzlich sind wir ein Opfer vor den Umständen oder Menschen. Und dass wir Verständnis haben für Ursachen und Wirkung und Zusammenhänge von Dingen. Oft geht es uns so, dass wir irgendeine Erscheinung, irgendetwas sehen, aber wir können das nicht hineinbringen in einem Zusammenhang des Lebens, wo wir gewisse Gesetzmäßigkeiten, Ursachen und Auswirkungen erkennen. Ich habe vorhin gesagt, es gibt diese irdische, menschliche Weisheit, die Gott uns durch den Verstand gegeben hat, aber die ist ohne ihn einfach auf der schiefen Bahn geraten. Damit kann man, der normale Mensch, der nicht Christ ist, der keine Beziehung zu Jesus Christus und Gott hat, damit kann man also viele Dinge erreichen im Leben, Wohlstand, Erfolg wir lesen das in Hesekiel, Kapitel 28, wo Gott zu dem König von Tyrus redet. Tyrus ist eine Stadt im Libanon, im heutigen Libanon, Phönizien damals. Siehe, du bist weiser als Daniel. Daniel war ein Prophet, ich komme sage ein paar Worte dazu. Nichts Verborgenes ist dunkel für dich. Wie schön ist, wenn wir die Dinge verstehen und sie uns nicht in Verlegenheit oder in Verzweiflung bringen. Durch deine Weisheit und durch deinen Verstand hast du dir Reichtum erworben und hast Gold und Silber in deine Schatzkammern geschafft. Durch die Größe deiner Weisheit hast du mit deinem Handel deinen Reichtum vermehrt. Dein Herz wollte wegen deines Reichtums hoch hinaus. Also offensichtlich ist diese Weisheit, die uns so oben hochhebt über Gott, das natürlich sagen wir nicht so, aber wir sind so selbstbewusst dann, die führt weg von Gott, die ist offensichtlich nicht von Gott. Einige der brillantesten Menschen, die auf dieser Erde gelebt haben, in der Vergangenheit und bis in unsere Gegenwart, waren Christen. Waren Christen, auch Wissenschaftler, die sehr viel in der Wissenschaft getan haben. Weisheit ist die Fähigkeit, das Leben gottgemäß zu meistern. Nicht so wie der König von Tyrus, dass man Wohlstand, Geld anhäuft und dann sich überhebt und fühlt sich erhaben und über die anderen. Manche Menschen können nur sich wohlfühlen, wenn sie auf andere herabschauen. So, die göttliche Weisheit war, ist nicht so, sondern sie ist mit Gott synchronisiert. Mit seinen Gedanken, mit seinem Willen, mit seinem Leben. Tuchfühlung. Die göttliche Weisheit hat Gott im Mittelpunkt. Sein Wort, sein Willen, seinen Plan. Ich möchte hier einfach so flüchtig, vielleicht können Sie das zu Hause lesen, von diesen unglaublichen Weisheit, die Gott diesem Menschen gegeben hat, Josef, der Sohn Jakobs. Mit 17 Jahren wird er gehasst von seinen Brüdern. Wollen sie ihn umbringen? Verkaufen sie ihn als Sklave nach Ägypten. Und es heißt immer, dass Gott mit Josef war. Man kann alles vergessen. Wenn Gott nicht mit uns ist, dann haben wir verloren. Und in Ägypten, weil er so treu ist, weil er nicht auf sexuelle Beziehung angeboten von der Frau seines Chefs eingeht, kommt er ins Gefängnis. Liebe Freunde, er war hoffnungslos. Und doch heißt es dort im Gefängnis, 13 Jahre, mit 17 wurde verkauft, mit 13 kam er raus, heißt es immer wieder, dass der Herr mit ihm war. Wenn der Herr, wenn der allmächtige Gott, wenn Jesus Christus mit uns ist, können wir alles ertragen und nicht nur ertragen in Stöhnen, sondern wir wissen, es wird gut. Er wird uns führen. Er wird uns segnen. Er wird uns zur Fülle bringen, wie es mit Josef war. Also der Pharao hat erkannt, dass dieser Mann ist voller Weisheit, weil er sagte, der Geist Gottes, der Geist der Weisheit ist in ihm. Daniel ist auch so, der Prophet Daniel, kann man sein Buch schnuppern und nachlesen, die Verse vielleicht, die hier erwähnt werden oder die Zusammenhänge. Er wurde einfach weggeführt, also vertrieben in die Gefangenschaft. Und als junger Mann, man weiß nicht genau, was es ist, aber ein Teenager. Und er hielt sich zu Gott. Dort in der Gefangenschaft musste auch diesen Herren dienen, dem Babylonier. Und dann kommt eine Situation, wo er betet um Weisheit. Es ging tatsächlich um Tod und Leben. Er sollte umgebracht werden mit allem Weisen, weil König Nebukadnezar hat seinen Wutanfall gehabt. Wutanfall deswegen, weil er etwas geträumt hat und der Traum ist ihm entgangen. Und er forderte, dass die Leute, seine Berater, ihm diesen Traum geben. Unmöglich. Und dann heißt es von Daniel mit seinen drei Freunden, dass sie gebetet darum, dass Gott ihnen zeigt das. Und dann lesen wir, dich, Gott meiner Väter, lobe und preise ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben hast und mich jetzt hast wissen lassen, was wir von dir erbeten haben, denn du hast uns die Sache des Königs wissen lassen. Und natürlich, das braucht nicht so dramatisch wie bei Josef und Daniel sein in unserem Leben. Das war auch nicht so bei Jesus sogar. Sondern, dass wir in unserem Alltag mit Jesus leben, in ihm bleiben. Auch wenn wir verzweifelt sind, dass wir zu ihm kommen und bitten um diese Weisheit, wie diese Personen es getan haben. Der Apostel Paulus betet für die Epheser, dass Gott ihnen den Geist der Weisheit, obwohl sie Christen sind, den Geist der Weisheit und Offenbarung gibt, damit sie erleuchtete Augen haben und auch in schwierigen Situationen erkennen, was für eine große Hoffnung sie und wir haben in Christus. Ja, und ich wünsche mir in meinem persönlichen Leben, in eurem Leben, dass wir dies haben und dass wir glücklich sein können, wenn der Herr Jesus bei uns ist und wenn er uns seine Liebe zeigt, wie es erzählt worden ist von Sylvie. Also, die Sprüche wollen uns Weisheit vermitteln, um gute Entscheidungen zu treffen in unserem Leben, in schwierigen Situationen und auch gottgemäß das zu tun. Und das fördert das geistliche Wachstum. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir als Christen oft stagnieren. Zwar machen wir alles. Wir lesen die Bibel, wir beten, wir kommen zum Gottesdienst, aber geistlich, und das erkennen wir oft nicht, stagnieren wir, kommen wir nicht. Wir machen äußere Rituale, aber das Leben ist nicht darin und ist ausgewichen. Ich weiß nicht, ob das ankommt, wenn ich sowas sage, aber ich rede jetzt autobiografisch von mir. Und zweitens also um Weisheit, und dann hier heißt es Zucht, altes Wort. Disziplin, Selbstbeherrschung. Es ist interessant, dieses Wort Zucht, was in der Elberfelder verwendet wird, wird etwa 30 Mal in dem Buch der Sprüche und unserem Text dreimal. 30 Mal wird das Buch der Sprüche dieses Wort Disziplin, Selbstbeherrschung, Zucht, Züchtigung. Erziehung verwenden, 30 Mal von, das ganze Alte Testament hat 54 Mal, kommt dieses Wort vor, 30 Mal, über 60% in dem Buch der Sprüche. Also in Kapitel 3, Vers 11 heißt es, die Zucht, die Erziehung, die Pädagogik des Herrn Gottes, heißt es, die Sucht des Herrn, mein Sohn, verwirf nicht und lass dich nicht verdrießen über seine Meinung. Ein altmodisches Wort, aber wir können sagen, das ist Erziehung, das ist Pädagogik Gottes, dass er nicht nach unserer Nase alles macht, wohl aber zu unserem Besten. Oder das wird aufgenommen, übrigens zitiert in dem Neuen Testament, in dem Hebräerbrief. Es heißt dort, mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung, Erziehung, Pädagogik, also das Wort Pädagogik kommt daher. Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung, die Pädagogik des Herrn und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den erzieht er. Er schlägt aber jeden Sohn, der er aufnimmt. Als Eltern müssen wir unsere Kinder erziehen. Heute ist die Tendenz, lass alles laufen. Wieder in Sprüche, halte fest an der Zucht, an der Disziplin und lass nicht ab, wahre sie, denn sie ist dein Leben. Und dann in Vers 3 lesen wir, um anzunehmen Zucht, Einsicht, dazu Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit. Geradheit. Ich weiß nicht, ob das ankommt und nachgefühlt wird, wie manchmal wir unehrlich sind. Nicht gerade. Wir verdrehen etwas, damit es uns passt, damit wir vielleicht nicht so schlecht dastehen oder besser dastehen. König David war ein sehr aufrichtiger Mensch, obwohl er ein großer Sünder war und große Gnade erfahren hat. Er hat am Ende seines Lebens Folgendes gesagt, ich weiß, mein Gott, das war so einer seiner letzten Gebete, bevor er starb, ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst. Das Herz ist das Zentrum des Menschen, des Willens, des Verstandes und der Gefühle. Ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst und Wohlgefallen hast an Geradheit, an Aufrichtigkeit. Wie wichtig, wie absolut notwendig ist es, dass wir gerade aufrichtig, dass wir eine Aufrichtigkeit haben, die nicht bestechlich ist. Dass es gibt nur eine Bedingung, um Jesus Christus kennenzulernen. Wirklich nur eine. Nicht viele Gesetze. Sei ehrlich, absolut ehrlich vor dir selbst und vor den anderen. Einfach erkenne, wie die Lage ist und bekenne sie. Gottes Gnade will uns erziehen, will uns zur Selbstbeherrschung, zur Disziplin aufführen, denn die Gnade Gottes, heißt es in Jesus, ist erschienen, das ist Jesus, ein anderer Name für Jesus, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen, und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen, besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dieser Zeit. Also Sprüche will uns Weisheit, besondere Weisheit geben, besonders wenn wir erkennen, ich bin doch nicht so weise. Ich bin ein bedürftiger Mensch. Ich bin nicht so wie dieser oder jener, der so genial ist. Es heißt in Vers 4, um dem Einfältigen Klugheit zu geben, dem jungen Mann Erkenntnis und Besonnenheit. Hier sind die jungen Leute angesprochen. Wir wissen, ich habe vorhin gesagt, dass Daniel und Josef waren Männer Gottes, weil sie in ihrer Jugend ihr Leben völlig nach Gott sich ausgerichtet haben. Die Einfältigen will er Weisheit geben. Wir sind oft als Christen sehr leichtgläubig. Wir hören was, sofort nehmen wir das auf. Wir sind sehr schnell beeindruckt von Äußerlichkeiten. Du nicht, ich. Und wir müssen aufpassen, dass nicht Äußerlichkeiten die wahren Werte sind, mit denen wir leben. Wir sind so beeindruckt von Reichtum. Das war auch so, auch im Neuen Testament. Wenn ein Reicher kam in den Gottesdienst, ein Millionär, dann haben sie alles Mögliche gemacht, um seine Gunst zu bekommen. Beeindruckt vom Aussehen, von Schönheit, von Position, auch von schönen Worten, wohinter nichts steckt, außer Wort. Und oft merken wir das gar nicht, vielleicht lange Zeit danach fällt uns ein, eigentlich bin ich in die Falle getappt. Das war alles Äußerlichkeiten, nichts dahinter steckte. Sogar der Prophet Samuel war davon auch gefährdet. Er sollte den zweiten König Israels salben. Und Isai führt alle seine 7 Kinder vor ihm. Und Samuel sieht, der Älteste, ein starker, großer Mann, sieht gut aus. Und er denkt, oh ja, das ist der König, der neue König. Und Gott sagt ihm, aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen, auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht auf das Herz, auf das Innere, auf unser Herz, wie wir ausgerichtet sind. Das Herz gibt die Steuerung für unser ganzes Leben. Und das Buch der Sprüche sagt uns in Vers 5 und 6, dass wir Lernende bleiben. Lernende bleiben. Wir sollen sanft bleiben und wissen, dass wir Lernende, dass wir Jünger sind. Das ist die Bedeutung von einem Jünger. In Vers 5 und 6, der Weise höre und mehre die Kenntnis und der Verständige erwerbe weisen Rat, um zu verstehen Spruch und Bildrede, Worte von Weisen und ihre Rätsel. Liebe Brüder und Schwestern, das ist eine große Gefahr, besonders für diejenigen, die den Herrn dienen und öffentlich auftreten. Wir bleiben Lernende. Je älter ich werde, umso mehr vielleicht, mehr weiß, ja sicher, aber mir wird bewusst, wie wenig ich von dem Gesamten weiß. Wie alles so an der Oberfläche ist. Wir bleiben Lernende. Wenn jemand etwas auf seine Erkenntnis einbildet, sagt der Apostel Paulus, der hat noch nicht erkannt, wie er erkennen muss. Es ist so wichtig für uns als Christen, dass wir korrigierbar sind, dass wir uns was sagen lassen, dass ich nicht defensiv bin, eine Mauer um mich baue, damit niemand vielleicht etwas in Frage stellen oder Fragen stellen überhaupt kann. die echte Weisheit, die Weisheit von oben lässt sich was sagen, sagt uns Jakobus in seinen weisen Worten, in seinem Brief. Die Weisheit von oben lässt sich korrigieren, lässt sich was sagen, man will die Wahrheit und nichts anderes als die Wahrheit. Und ich empfinde das als eine große, große Gefährdung für uns als Christen, besonders diejenigen, die in der Gemeinde tätig sind. Also, wir haben gesehen hier den Titel Sprüche, um Weisheit zu lernen, und dann die Absicht, Gott bemüht sich, uns weise zu machen. Er will uns weise machen. Und dann sehen wir zum Schluss das Motto, das Ziel der Sprüche in Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Das ist das Ziel aller Weisheit, Gott zu fürchten. Ohne diese Gottesfurcht gibt es keine Weisheit. Und ich muss das vielleicht etwas erklären. Gottesfurcht bedeutet nicht, dass ich Angst habe und vor Gott habe, jetzt schlägt er mich. Gottesfurcht ist ein großes Thema im Alten und Neuen Testament und das bedeutet, ich fasse es zusammen, das bedeutet völlig Gott zu lieben, nach ihm ausgerichtet zu sein, dass mein Leben ihm gehört, dass alle meine Entscheidungen in seinem Sinne gefällt werden, ihm gehorsam zu sein, seine Gebote zu halten und vor allem Gott als Schöpfer anzuerkennen. Als Schöpfer, das ist nicht nur die Natur und die Umwelt, das ist die Schöpfung Gottes. Und dass ich ihn erkenne, er hat alles gemacht, mich und dich und das ganze Universum. Er sprach und es geschah. Und dass ich auch meine Stellung als Geschöpf nehme und dass ich ihm diese Würde gebe. Er ist würdig meiner Liebe, meiner Anbetung, meiner Hingabe, meines Lobes, dass ich ihm diese Stellung gebe. Würdig ist Gott, würdig ist Jesus Christus, dass ich ihn liebe, dass ich ihm diene, dass ich für ihn da bin. Das ist die positive Seite der Gottesfurcht. Die negative heißt es in Kapitel 8 von dem Buch, Vers 13, die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Hochmut und Stolz und bösem Wandel und einen ränkevollen Mund hasse ich. Die Gottesfurcht, unsere Frömmigkeit kann nicht neutral sein. Wir müssen lernen, die Sünde, angefangen bei mir selbst, die Sünde, das Böse zu hassen. Wir können nicht neutral. Wir können nicht einmal so und einmal so. Wenn das Böse ist, dann ist es egal, wer betroffen ist, ob ich oder jemand anders. Wir, die Gottesfurcht, hasst dir das Böse und die Sünde. Und Gott zu lieben, Gott zu lieben. Gott zu fürchten ist der Anfang der Weisheit. Nimmst du das weg, haben wir keine Weisheit übrig. Und vielleicht darf ich mal das so sagen. Jeremia, der Prophet, er hat unheimlich gelitten, weil er hat 30 Jahre vielleicht gepredigt. Niemand hat auf ihn gehört. Er wurde ins Gefängnis eingesperrt, er wurde geschlagen, er wurde verachtet, er wurde verfolgt. Und er hat gesagt, was für Weisheit habt ihr noch, wenn ihr das Wort Gottes vernachlässigt. Wir können theoretisch reden über Weisheit, aber die Weisheit wird uns hauptsächlich durch das Wort Gottes vermittelt, dass wir wissen, was für ein Gott das ist. Alle unsere Gedanken sind unzuverlässig. Wir wüssten nichts über Jesus Christus, wenn wir das nicht von der Bibel, von dem Wort Gottes wüssten. Wir wissen über Gott, dass er allmächtig, wenn er so eine Schöpfung macht, aber über seinen Charakter, seine Liebe zu uns, wie er alles hingegeben hat, um uns zu retten, indem er seinen Sohn für uns gab. Das hätten wir und können wir nicht wissen ohne das Wort Gottes. Also die Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit und diese Furcht Gottes gekoppelt an das Wort Gottes. Ohne das Wort Gottes haben wir keine Weisheit und keine Furcht Gottes. Interessant zum Schluss ist die Frage, die das andere Weisheitsbuch Hiob stellt. Er stellt die Frage, wo ist diese Weisheit, wonach wir als Menschen verlangen und wissen um ihren Wert. Manchmal sind wir betört. Er fragt, wo ist diese Weisheit zu finden? Ich möchte hier einfach ein paar Verse aus Hiob 28 lesen. Könnt ihr zu Hause nachlesen, Hiob 28. Aber die Weisheit, wo kann man sie finden? Hiob sagt. Und wo ist denn die Fundstätte? Der Einzige kennt das Problem von Hiob, in welche Konflikte er kam, dass Gott ihm alles weggenommen auf einmal. Nicht nur den Besitz, sondern seine Gesundheit, seine Freunde, seine Verwandte. Niemand wollte von ihm was wissen. Sogar seine besten drei Freunde sind zu seinen bittersten drei Feinde geworden, als sie ihm seelsorgerlich helfen wollten. Aber die Weisheit, wo kann man sie finden und wo ist denn die Fundstätte der Einsicht? Kein Mensch erkennt ihren Wert und im Land der Lebendigen ist sie nicht zu finden. Die Tiefe sagt, in mir ist sie nicht. Und das Meer sagt, nicht bei mir. Geläutertes Gold kann für sie nicht gegeben und Silber nicht abgewogen werden als Kaufpreis für sie. Sie wird nicht aufgewogen mit Gold aus Ophir, mit kostbaren Schoschamstein oder Saphir. Korallen und Bergkristall brauchen gar nicht erwähnt zu werden. Und ein Beutel voller Weisheit ist mehr als ein Beutel voller Perlen. Und dann, gegen Ende seiner Rede, sagt er, die Weisheit, wiederholt er die Frage, die Weisheit nun, woher kommt sie? Und wo denn ist die Fundstätte der Einsicht? Und dann sagt er, verhüllt ist sie. Es ist wirklich verhüllt. Es sei denn, dass Gott uns sie gibt. Verhüllt ist sie vor den Augen alles Lebendigen und vor den Vögeln des Himmels ist sie verborgen. Und zu dem Menschen, zu mir und zu dir, sagt er, siehe, die Furcht des Herrn, sie ist Weisheit. Und vom Bösen weichen, das ist Einsicht. Liebe Brüder und Schwestern, neutestamentlich gesprochen wissen wir, dass alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis in Jesus Christus verborgen sind. Er ist die Weisheit Gottes. Er ist unsere Weisheit und er hat sich für uns alle hingegeben, damit wir errettet werden und damit wir weise werden, wie er ist. Ohne Jesus Christus haben wir keine Weisheit, sondern werden der Torheit und der Vergänglichkeit und der Verlorenheit verfallen. Liebe Gemeinde, liebe Freunde und Gäste, ich habe versucht, hier aus dem ungewohnten Buch der Sprüche den Anfang einfach eine Idee zu vermitteln, welche Weisheit Gott uns geben, dir und mir geben will durch sein Wort. Und ich hoffe, dass wir nach dieser Weisheit, wo Gott das Zentrum ist, suchen und darin leben und uns orientieren an Gottes Wort. Glücklich ist der Mensch, glücklich ist der Mensch, der in dieser Weisheit lebt. Amen.